Wollen wir jetzt anknüpfen und zwei Psalmen weiter nach vorne springen in den Psalm 148, und das knüpft auch ein bisschen an den gestrigen Tag. Aber bei allem Schönen und Faszinierenden, was wir in der Natur auch beobachten, wir haben das gestern auch gemerkt, es gibt auch Schreckliches, es gibt auch Leid, auch in der Natur. Und wir wissen bei allem, dass diese Schöpfung sich auch nach ihrer Erlösung sehnt, so wie wir auch. Und erinnert euch vielleicht der ein oder andere noch an den Vortrag von Marco Meyer, unserem Direktor, dass es letzten Endes darum geht, wieder bei unserem Herrn zu landen, zu sein und ja auch zu sehen, dass er durch das Leid hindurchführt und dass es darum geht, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen in allem, was er tut. Und dass er der Schöpfer ist, dass er so eine gewaltige Macht hat, das ist für uns auch Motivation, ihm wirklich zu vertrauen. Ich habe selber mal überlegt, was wäre denn, wenn ich ein Tier erfinden müsste, was erstens schön aussieht und was auch noch richtig gut funktioniert und was es so noch nirgendwo anders gegeben hat. Also da wird es richtig schwierig. Ja? Also Gott hat Fantasie, das sieht man bei den verschiedenen Lebewesen, aber sie funktionieren ja auch noch perfekt. Ja, und er ist ein Erfinder, der auch einen Sinn für Schönheit hat, und das betrifft das Optische wie auch das Akustische. Ich habe hier mal so eine Nachtigall fotografiert, die da volles Rohr in meine Kamera schmettert. Ja, leider habe ich jetzt nicht den Sound dabei, aber könnt ihr euch mal anhören. Früher hat mich das sogar genervt als Kind, weil wir hatten immer eine vorm Fenster sitzen im Garten. Und die hat die ganze Nacht durchgezetert und geschmettert. Und das ist so schön, aber dass man eigentlich nicht bei einschlafen kann. Ja, ich lese den Psalm mal am Stück vor und dann gehen wir unsere Passagenweise, gehen wir miteinander mal durch. Halleluja, lobet im Himmel den Herrn, lobt ihn in der Höhe. Lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn all sein Heer. Lobet ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchtenden Sterne, lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel. Die sollen loben den Namen des Herrn. Denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Lobet den Herrn auf Erden, ihr großen Meerestiere und alle Tiefen des Meeres. Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume oder Obstbäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, das Gewürm gefällt mir persönlich besonders, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn. Denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht so weit Himmel und Erde ist. Er erhöht das Horn seines Volkes. Das Horn steht für Macht und Kraft. Alle seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Und wer sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, der merkt hier, in diesem Psalm wird auch der Schöpfungsbericht wiedergespiegelt, ein bisschen in einer anderen Reihenfolge, aber man sieht hier die verschiedenen Schöpfungstage auch abgebildet. Alles, was Gott geschaffen hat, das dient ihm zur Ehre und soll ihn loben. Und wir haben hier so einen Zwischenbemerkung zum Noah-Bund. Er sorgt dafür, dass Tag und Nacht nicht aufhört, Sommer und Hitze, dass die Jahreszeiten bleiben. Er ist der Garant dafür, dass diese Welt mit all ihren Einschränkungen überhaupt noch funktioniert und weiter funktioniert, bis er eine neue Schöpfung an ihre Stelle setzen wird. Und schließlich am Ende von dem Psalm klingt schon prophetisch etwas durch, dass es nämlich zwar um Israel geht, aber dass es am Ende eigentlich um alle geht, die Gott nahe sind, die sein Volk sein sollen und ihn preisen sollen. Und da ist eine gewisse Steigerung in dem ganzen Psalm zu sehen. Wir fangen an mit der unsichtbaren Welt. Ich habe es mal genannt, eine erste Ebene, Gottes mächtige, übernatürliche Welt. die um uns herum ist, die uns vielleicht auch durchdringt und sie ist für uns unzugänglich, unfassbar, außer Gott selbst entscheidet, dass er sich sichtbar macht aus dieser Sphäre heraus. Ja, Himmel, Höhe, Engel und die himmlischen Heerscharen stehen dafür. Dieser Bereich ist unserer Welt übergeordnet. Aber er ist da und damit auch die Macht Gottes. Sie ist überall präsent. Das hat für mich was sehr Tröstliches, wenn man sieht, wie sich die Mächtigen dieser Welt so aufspielen. Und wir sehen das auch zum Beispiel, als Jesus Mensch wurde, als er als Baby in die Welt kommt, da sind auch diese himmlischen Heerscharen gegenwärtig, als Zeichen, dass Gott mit seiner Macht auch in dieser Welt gegenwärtig ist und seinen Sohn, den lebendigen Sohn Gottes, auch stärkt und stützt und begleitet. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und es gibt noch andere Stellen, wo diese himmlischen Mächte anklingen oder sogar erscheinen. Im Alten Testament zum Beispiel zur Zeit Elisas, da zeigen sich seinem Diener himmlische Heere, damit er merkt, welche Kraft hinter Elisa steht, dass Gott der Handelnde ist und nicht dieser kleine Prophet. Und dann zeigt Gott den Aramäern, den Feinden Israels, auch dieses himmlische Heer. Er lässt es sie hören, also Kampfgeräusche, die es eigentlich nicht geben kann, und entsetzt lassen die alles stehen und liegen und fliehen, ohne dass es überhaupt einen Kampf gegeben hat. Und dann gibt es noch eine Stelle, die mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, nämlich als Jesus mit Pilatus spricht, da ist auch so eine ähnliche Stelle, aber ich habe die mit Petrus ausgewählt vorher, vor der Verhaftung oder während der Verhaftung will ja Petrus mit dem Schwert kämpfen und Jesus verteidigen. Und da hat Jesus eine ganz interessante Nebenbemerkung fast für ihn und sagt, meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel schickte? Natürlich hätte Gott das gekonnt. Natürlich wäre diese Macht Gottes da gewesen, aber es war nicht der vorgegebene Weg von Gott. Es war nicht das, wie er die Menschen erlösen wollte, sondern dadurch, dass sein Sohn diesen schweren Weg ans Kreuz geht und dann aufersteht und einen noch viel größeren Sieg einfährt. Ja, dann gibt es eine zweite Ebene, das ist Gottes, ich würde mal sagen, sein gewaltigstes Schöpfungswerk, wenn man jetzt so mal rein die Größe ansieht. Die Physik des Weltraums ist unfassbar. Ja, wir sind da immer noch mit beschäftigt, da irgendwie das einigermaßen zu verstehen, aber man merkt bei jeder neuen Nachricht aus der Astronomie, es ist schwierig. Ja, es wird nicht gelingen. Es ist unfassbar, was sich hier abspielt in Gottes Schöpfung. Der Mond, ja, der ist ja 385.000 Kilometer etwa entfernt. Das können wir uns noch ganz gut vorstellen. Bei der Sonne wird es schon ein bisschen schwieriger, die erscheint uns ja rein optisch am Himmel genauso groß wie der Mond. Deswegen funktioniert ja auch zum Beispiel eine Sonnenfinsternis so schön, weil der Mond, der viel näher ist, diese Sonne, die viel weiter weg ist, sowas von exakt abdecken kann, ja, dass sie genau gleich groß zu sein scheinen. Aber die Sonne ist erheblich weiter weg und deswegen auch viel größer. Sie ist 140 Millionen Kilometer von uns entfernt und hat 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser. Und sie hat die letzte Zeit sehr schöne Flecken, die kann man mit dem Fernrohr beobachten, mit der richtigen Filtertechnik. Und auch die Sonnenfinsternis im März war ein sehr schönes Beispiel, wo man den Mond mal direkt so sieht als Größenvergleich zur Sonne, obwohl er viel näher ist. Und ich habe mal hier so einen Fleck ausgesucht, der hat den doppelten Erddurchmesser, damit man mal eine Vorstellung hat, was auf der Sonne passiert. Wenn da so eine Explosion stattfindet, innerhalb weniger Stunden entsteht da ein Gebilde, das ist doppelt so groß wie die Erde. Ja. Und dann haut die Sonne auch entsprechend was raus, was uns eventuell als Teilchenstrom hier trifft. Und dann haben wir sehr schöne Polarlichter beispielsweise. Ja, wir gehen noch ein kleines bisschen weiter. Keine Angst, das wird jetzt kein Astronomievortrag, aber so ein paar muss ich ja doch bringen, wenn von diesem Himmel die Rede ist. Der Orionnebel, der ist jetzt schon 1350 Lichtjahre entfernt. Die Sonne ist 8 Lichtminuten entfernt. Ja, das ist ungefähr 90 Millionen Mal weiter weg als die Sonne, dieser Gasnebel, den ich auch mit dem bloßen Auge sehen kann, wenn ich weiß, wo er steht. Und es kommt noch besser, ich kann noch weiter gucken, ohne Fernglas, zumindest in Winterbach, wenn es schön dunkel ist. Dann sehe ich sogar die uns nächstgelegene große Galaxie, die Andromeda-Galaxie, in 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung. Das sprengt schon im Nahbereich jede Vorstellungskraft. Interessant ist, ich habe das mal eingeblendet, wenn man den Vollmond neben die Andromeda-Galaxie stellen würde, in dem gleichen Größenverhältnis, wie wir sie von hier aus sehen, dann wäre die ungefähr 5 bis 6 Mal so groß wie der Vollmond. Das geht nur nicht, weil sie so lichtschwach ist und der Vollmond nie neben dieser Galaxie steht am Himmel. Der würde sie dann auch komplett überstrahlen und man würde von der Galaxie gar nichts sehen. Ja. Aber wenn es dunkel genug ist, sieht man sie mit bloßem Auge. Gigantisch. Lobet ihn, ihr Himmel, aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel. Die sollen loben den Namen des Herrn. Ich glaube, dass hier auch eine Anspielung ist, auch wieder an den Schöpfungsbericht, wo Gott die Wassermassen trennt voneinander, die Ozeane von dem Wasser in der Atmosphäre. Und sehen wir ja oft sehr spektakulär, hoffentlich nicht beim schweren Gewitter, wo es uns dann alles verhagelt, aber auch das ist möglich, gerade bei so einer Hitze. Das war ein Unwetter über Winterbach hier rechts. Wenn sowas rankommt, ich finde das ehrfurchtgebietend. Also irgendwie denke ich, wer bin ich? Was bin ich eigentlich für ein kleiner Hansel? Ja, und wir ziehen uns in unsere Häuser zurück und sind safe. Aber wenn du so ein Gewitter mal draußen in freier Natur erlebst, ich habe 3-4 Mal ein schweres Gewitter im Hochgebirge erlebt, da ist dir innerlich schon mal ganz anders zumute. Ja. Da weißt du auf einmal, das ist lebensbedrohlich und du musst sehen, dass du Land gewinnst. Ich habe das einmal erlebt auf einem sehr hohen Berg. Es sah eigentlich ganz harmlos aus. Die dicken Wolken waren noch relativ weit weg. Wir wussten, wir müssen absteigen, weil Gewitter gemeldet waren. Es waren fast noch keine Wolken da, aber die Luft war schon voller Elektrizität. Und ich hatte so einen Eispickel hinten auf dem Rucksack und auf einmal fing der an zu brutzeln da hinten. Ja, und der hinter mir ging, der hat den Leuchten gesehen, ja, das sogenannte Elmsfeuer. Und wenn du sowas siehst im Hochgebirge, dann gib wirklich, dann musst du den Berg nicht runtergehen, dann musst du eigentlich runterspringen, weil es kann innerhalb weniger Sekunden oder Minuten einschlagen. Ja. Also da wusste ich dann auch, okay, ich bin diesen Naturgewalten eigentlich ausgeliefert. Und Gott nutzt sie auch interessanterweise, um uns Menschen nachdenklich zu stimmen. Auch angesichts unserer Größe, die oft nicht relevant ist. Martin Luther beispielsweise soll sich bei so einem Gewitter draußen im Freien bekehrt haben. Ja, und soll gesagt haben, also wenn ich das überlebe, Herr, wenn du mich da durchbringst und mich bewahrst, dann will ich ein Mönch werden. Ich weiß nicht, wie viel daran Legende und Wahrheit ist. Auf jeden Fall hat ihn so eine Naturgewalt auch sehr demütig gemacht und hat ihn in Gottes Arme getrieben. Ja, und dann kommt ein Satz im Psalm 148, der alles zusammenbindet, denn er, also Gott, gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Gott ist es, der dafür sorgt, dass wir überhaupt einen einzigen Atemzug tun können. Und es erinnert uns hier nochmal deutlich an den Schöpfungsbericht, aber auch an den Sintflutbericht, wo anschließend Gott sagt, alles soll weiter bestehen, weil Gott dafür sorgt. Und es erinnert auch an den Kolosserbrief, wo von Jesus gesagt wird, dass er Mitschöpfer ist, dass er auch dabei war, als die Welt geschaffen war und sie mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammengestaltet hat. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Eine erstaunliche Aussage über Jesus. Und da wird auch deutlich, wie sehr er sich erniedrigen musste, um hier als Baby in die Welt zu kommen und wie jeder Mensch zu leben und dann sogar diesen schrecklichen Tod am Kreuz zu sterben. Es gibt da ein Bekenntnis, das Niceno Constantinopolitanum, ein wunderschönes Wort. Das wurde aber im 4. Jahrhundert nach Christus geschrieben auf Grundlage der Aussagen über Jesus in der Bibel, interessanterweise auch als der Schöpfer. Da heißt es, wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den einzig Geborenen, der aus dem Vater vor allen Äonen oder Zeitaltern gezeugt wurde. Licht aus Licht, wirklicher Gott aus wirklichem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich mit dem Vater, durch den alles geworden ist. Also ist auch durch Christus alles geworden. Es lohnt sich manchmal, diese alten Bekenntnisse und ihre Geschichte mal zu lesen. Er gab eine Ordnung, die dürfen Sie nicht überschreiten. Das habe ich jetzt extra mal für den Alex ausgesucht. Ja, also es gab mal eine Zeit, da hat mir sowas Spaß gemacht. Aber das ist ähnlich wie beim Sport. Wenn du das nicht ständig trainierst, dann verstehst du es irgendwann nicht mehr. Ja? Christian schmunzelt auch schon. Also man muss das tun, wenn man irgendwie Ingenieur ist oder was Ähnliches studiert, Mathematik, Physik. Meine Frage an euch, ahnt jemand, was das sein könnte? Also es muss jetzt nicht mathematisch beschrieben werden, keine Angst. Es handelt sich um ein Naturgesetz. Ja, das ist dann hier noch über die Zeit integriert, aber das war nur nebenbei. Der Schöpfer gibt die Ordnung vor, auch als Naturgesetze. Und das hier ist der Energieerhaltungssatz für Punktmassen. Und das besagt eigentlich, dass die Summe von potenzieller und kinetischer Energie in einem geschlossenen System, da gibt es noch ein paar andere Randbedingungen, dass es sonst keine Verluste geben darf und so weiter, dass die immer gleich bleiben. Und das ist fantastisch, dass es so ist. Ja, also beim Pendel merkt man das anschaulich ein bisschen. Also potenziell heißt immer die Energie der Lage. Wenn ich was hochhebe, kann es runterfallen. Ja, und das ist ja eine Kraft, die da drin steckt. Wenn das Pendel ganz außen ausschlägt, bewegt es sich nicht mehr. Es hat also keine kinetische Energie in diesem Moment, weil es stillsteht. Aber es hat die maximale Lageenergie und dann geht es wieder zurück und es nimmt Fahrt auf, ja, bis es unten die höchste Geschwindigkeit hat. Ja. Und das geht immer schön hin und her und du siehst, dass das aber insgesamt im Gleichgewicht bleibt. Das finde ich richtig cool. Wir denken da normalerweise gar nicht drüber nach in unserem Leben, aber wenn das nicht der Fall wäre, da hätten wir arge Probleme. Und wir denken auch manchmal falsch als Menschen. Wir sprechen gerne von Energieerzeugung oder ich höre auch manchmal das Wort Energie wird vernichtet. Das ist eigentlich völliger Käse, ja, geht gar nicht, wegen diesen Erhaltungssätzen. Und hier eine überraschende Erkenntnis für manche, es ist unmöglich, Energie zu erzeugen. Interessant für den Energieerzeuger. Mit der umgangssprachlichen Energieerzeugung ist vielmehr die Umwandlung vorhandener Energie in eine für den Menschen nutzbare Form gemeint. Ja. Wir können nur das, was Gott uns gibt, verändern zu unseren Gunsten mit allen Folgen, die damit verbunden sind. Und da müssen wir vielleicht mit großem Aufwand versuchen, das irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Fazit für mich, also wenn ich nur ein so ein Gesetz rausgreife, Naturgesetze wie die Energieerhaltungssätze gehören zur Schöpfungsordnung. Und der Mensch kann sie erforschen, er kann sie erkennen, aber er kann sie niemals außer Kraft setzen. Und wie gut ist das, dass wir das nicht können? Wir können da nichts dran rumdrehen und eingreifen. Wir können nur nutzen, was uns Gott zur Verfügung stellt als Schöpfer. Aber wir können die wesentlichen Dinge nicht selber erschaffen. über sie verfügt allein der Schöpfer. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt, dass auch die Naturgesetze, selbst so eine schreckliche Formel, letztlich unseren Schöpfer preist, weil wir sehen, wie unfassbar gut er das sich gedacht hat. Lobe den Herrn auf Erden, ihr großen Meerestiere und alle Tiefen des Meeres. Kennt ihr vielleicht auch, manche fahren vielleicht in Urlaub ans Meer. Seht das Meer mal als eine gewaltige Machtdemonstration Gottes. Vor allen Dingen beim Sturm kann man das sehen. Und auch die Jugendfreizeit, die ja dann in die Bretagne geht. Ich schätze mal, ihr werdet da auch im Sommer die ein oder andere größere Welle sehen. Und es heißt auch, dass man Respekt davor haben muss. Das Meer fordert auch Respekt von uns, weil es eine unfassbare Kraft hat. Und es gibt auch im Meer und am Meer eine Schöpfung, die wir bestaunen und bewundern dürfen. Grandios unter Wasser. Mein Bruder, der ist Taucher und der hat mir mal diese Bilder geschickt. Ich wäre da ein bisschen ängstlich wahrscheinlich gewesen bei dem mittleren Tier. Ja. Aber offensichtlich, wenn man sich richtig verhält, ist das kein Problem. Aber es gibt schon auch unter der Wasseroberfläche gewaltige Geschöpfe Gottes. Und gerade in unserer Zeit entdeckt man die erst so richtig. Die hat es ja auch schon zur Zeit Abrahams oder Noahs gegeben. Aber vieles hat Gott geschaffen, was wir auch heute erst so richtig erkennen können. Und wie vielfältig dann die Natur allein unter der Wasseroberfläche ist, im Meer beispielsweise, eine Schnecke oder Muscheln. Ich habe hier mal zwei nebeneinander gelegt. Die eine habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren an der Nordsee eingesammelt. Die andere stammt vom Welschberg bei Waldböckelheim. Die soll ein paar zig Millionen Jahre alt sein, aber die ist fast identisch. Ja. Und da kommen einem schon manche Zweifel, ob das einfach irgendwie sich von selbst entwickelt ist, hat und auch, ob es wirklich so alt ist. Dann hier Krebse auf einer Muschel, die ganz anders aussieht. Und was auf der Muschel sitzt, sind aber keine Muscheln, sondern Krebse. Völlige Verwirrung. Wenn man ins Meer guckt, gibt es viele Formen, die miteinander wunderbar kombiniert sind. Oder hier, das ist ein Kopffüßer, eigentlich so ein tintenfischartiges Tier, das heute noch lebt, der Nautilus, und der den Ammoniten sehr ähnlich sieht, die wir nur als Versteinerungen kennen. Und ich sehe in all diesen Strukturen irgendwo aber auch eine Ordnung, eine Gesetzmäßigkeit. Man hat fast das Gefühl, wenn man die so nebeneinander sieht, da war ein Designer am Werk, der all diesen Lebewesen seinen typischen Stempel aufgedrückt hat. Und dann gibt es aber auch die ganz skurrilen Geschöpfe. Lobe den Herrn, ihr großen Meerestiefen, Tiere, vor allen Dingen auch die in der Tiefsee. Also der komische Kandidat links, das ist ein relativ kleiner Fisch, 10 cm groß, der lebt so in 800 Meter Meerestiefe. Und der hat einen Deckel aus Glas, ja, könnte man sagen. Wie ich das Tier das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist Fake News. Ja, sowas gibt es nicht. Ja, der ist oben durchsichtig und die Augen sind in seinem Körper und können durch die durchsichtige Hülle durchgucken nach oben. Also die Augen bei diesem Fisch sind nicht etwa die zwei, ja, was wir denken würden. Das ist die Nase. Das ist der Mund und das sind die Augen. Ja, die müssen nach oben gucken, weil der Fisch das frisst, was von oben herabsinkt. Ja, da muss er nach oben gucken und sieht, was kommt und dann schnappt er sich das. Ja, also hier die Augen. Oder dieser Fisch lebt heute noch links, rechts, der ist nur als Fossil überliefert. Und als die Forscher dieses Fossil gefunden haben, dachten sie, da hat sich einer einen Spaß erlaubt. Ja, sowas gibt es vielleicht im Science-Fiction-Buch, aber doch nicht in echt. Aber dieses Tier gibt es. Ja. Deswegen, man nennt es auch Tully-Monster oder Tully-Monstrum. Das hat seine Augen an so einer Stange, könnte man sagen, die rechts und links rauskragt und da sitzen die Augen. Und der Mund ist fast wie beim Elefant am Rüssel ganz vorne am Ende und hat dann auch noch Zähne. Ja, also vorne im Rüssel sozusagen. Verrückte Sachen, wo ich denke, ja, Gott hat auch Fantasie und vielleicht auch Humor. Es sind Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Es fällt auf in der Bibel, dass bei besonderen Ereignissen, wo Gott sein Wort an die Menschen richtet, wo er das auch sehr zentral tut, das oft mit gewaltigen Naturereignissen kombiniert ist. Zum Beispiel beim Buch Hiob, das haben wir ja gerade auch mal angeschaut mit Marco Meyer. Der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm, oder Luther übersetzt Wettersturm, und sprach: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Messschnur gezogen hat? Und das ist auch wieder eine Anspielung an die Naturgesetzmäßigkeiten, die ich zwar erforschen kann, aber ich weiß nicht, wie sie zustande kamen, außer ich glaube, dass Gott sie gesetzt hat. Und es macht mich wieder demütig. Und es ist eigentlich eine komische Antwort an den leidenden Hiob, aber es zeigt ihm: Vertraue mir, ich bin am Ende der Stärkere. Auch der Stärkere im Leid. Und Hiob tut das und erfährt Gottes Kraft, die auch den Teufel ins Abseits stellt. Es sind Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Das ist ein schönes Bild vom Ätna. Ich glaube jetzt nicht, dass es damals ein Vulkanausbruch unbedingt gewesen war. Es war eine andere Erscheinung, aber es muss so ähnlich ausgesehen haben, als Gott seinem Volk über Mose seine Gebote gegeben hat. Das wird da beschrieben im zweiten Buch Mose. Da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak, und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune-Ton wurde immer stärker, und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Also ein gewaltiges Naturereignis, vielleicht als Vulkanausbruch, aber wahrscheinlich einfach eine Erscheinung, die der Schöpfer inszenieren kann, weil er darüber verfügt. Und es zeigt, wer hier das Sagen hat. Das vergessen wir manchmal. Wir wollen Gott manchmal so einspannen in unser Leben und ihn da gerne haben, wo er hilfreich ist, und wo er uns im Weg steht, dann lieber weg damit. Ja, dann wollen wir lieber unsere eigenen Entscheidungen treffen. Hier zeigt Gott seinem Volk im wahrsten Sinne des Wortes, wo der Hammer hängt. Lobt ihn, ihr Berge und alle Hügel. Auch die großen Berge dieser Welt, hier jetzt mal Eiger und Mönch. Übrigens, wen es interessiert, hier ist auch die Jungfrau zu sehen, die guckt hier noch durch. Ganz bisschen. Ja, also wenn ich vor solchen Bergen stehe, dann bin ich einfach tief beeindruckt. Ich weiß nicht, wer das von euch auch kennt. Ja, also wenn man hier quasi aus dem Flachland kommt, dann steht man ehrfürchtig vor diesen Bergen. Ja, und wenn die Schweizer in Himalaya fahren, dann stehen sie ehrfürchtig vor noch größeren Bergen. Und wenn der Ostfriese nach Winterbach kommt, dann steht er vor den gewaltigen Bergen des Sohnwalds. Aber alle Berge zeigen uns, wir verfügen nicht über sie, sind Teil der Schöpfung Gottes, die ihren Schöpfer loben sollen. Und das gilt auch im Kleinen. Lobt ihn, ihr früchtetragenden Bäume. Jetzt werden gerade die Kirschen reif. Ja, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und dass wir wieder ernten können, dass alles wächst, nachdem im Winter alles tot aussah. Lobt ihn, alle Zedern, also die steht für große, gewaltige Bäume. Lobt ihn, ihr wilden Tiere. Das eine ist ein Hirsch im Sohnwald, da hinten irgendwo hat mir der Dave mal einen Tipp gegeben, wo der Platzhirsch zu finden sein könnte, da konnte ich den mal knipsen in freier Natur. Und rechts, das ist das größte Tier Deutschlands, das größte Raubtier auch, das ist eine Kegelrobbe. Ja, wird ungefähr 300 Kilo schwer, der Bulle, und sieht sehr süß aus, ist aber durchaus mit Zähnen bewaffnet. Und auch mit ordentlichen Krallen, wie man sieht. Ich finde das Tier irgendwie cool. Ja, sieht irgendwie auch lustig aus. Ein Riesenfettsack, wenn er am Strand liegt, aber im Wasser äußerst geschmeidig und schnell. Lobt ihn nicht nur die wilden Tiere, auch das zahme Vieh ist aufgeführt. Ja. Übrigens freue ich mich mit der Familie Jung, dass die Helga wieder gefunden wurde. Eine Kuh, die ausgebüxt war und hat sich dann ganz heimtückisch in ihrem ursprünglichen Gehege wiedergefunden. Ja, aber es ist schön, also dass wir auch Nutztiere haben können, dass wir Milch nutzen dürfen, auch das Fleisch, dass wir Eier haben, die wir verzehren dürfen von Hühnern und so weiter. Auch, dass wir Tiere nutzen dürfen, ist ein Grund, Gott zu loben, und diese Tiere weisen auf unseren Schöpfer hin. Lobt ihn, Gewürm. Das hier ist die Raupe von einem Schwalbenschwanz. Da wird mal sowas draus. Ja, wunderbar, dass aus so einem scheinbar so einer plumpen, fast bewegungsunfähigen Fressmaschine Raupe ein so wunderschöner Schmetterling werden kann. Und es gibt auch in eurem Garten gerade Schmetterlinge, die sind von Nordafrika hierher geflogen und haben die Alpen oder die Pyrenäen überquert. Wir sehen die an der Blume sitzen und denken, jo, der ist halt irgendwo beim Nachbarn geschlüpft. Ja, die gibt es auch, aber es gibt auch welche, die sind tausende Kilometer geflogen, um hierher zu kommen. Lobt ihn Vögel im Flug, ja, verschiedenste Vögel. Der Weißstorch nutzt perfekt die Aufwinde. Der Turmfalke ist einer der besten Flieger am Punkt, egal wie stark der Wind weht, ja, der schafft es immer exakt am gleichen Punkt stehen zu bleiben, um dann genau zu sehen, was er fangen will. Oder der Bienenfresser bei Ingelheim, der ist extrem wendig wie sonst kein anderer Vogel, zumindest nicht in unserer Gegend. Der kann bei Hochgeschwindigkeitsflug den Kopf zur Seite klappen und eine Biene fangen, die neben ihm vorbeisaust. Ja, das ist unfassbar. Aber auch im Sitzen, es gibt sehr schöne Vögel, auch bei uns. Ja, die sind alle in Winterbach zu sehen. Der Stieglitz, der Bluthänfling, die Goldammer, die wir übrigens gestern auch gesehen und gehört haben. Und dann schließlich ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, lobt ihn. Und da denken wir an die Könige aus dem Alten Testament natürlich. Aber wie sieht es denn heute aus, habe ich mich gefragt. Haben die das eigentlich auch alle kapiert, dass sie ihren Schöpfer loben sollten und dass sie nicht selber diejenigen sind, die die Gebote geben und die Ordnungen dieser Welt? Ja, ich glaube, jeder von denen hat so ein bisschen das Gefühl, dass er die entscheidende Figur in dieser Welt gerade ist. Und das kann nur jemand denken, der nicht weiß, wer über ihm steht. Das tut uns allen gut, uns hier von Gott in Frage stellen zu lassen. Er lenkt letztlich auch die Geschichte von denen manche Leute denken, dass sie die entscheidenden Figuren wären. Und es ist hier ein Gebot in diesem Vers 11, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und Richter, lobt ihn, tut das. Wenn ihr es nicht tut, auch als Regierende, als Verantwortliche, vielleicht auch in einer Firma, wenn ihr glaubt, ihr seid der Oberboss und ihr lobt nicht Gott, der euch diese Verantwortung oder auch mal diese Macht gegeben hat, dann werdet ihr schuldig. Es gilt allen, die sich für mächtig halten. In Christus allein gibt es Erlösung. Auch das gilt für sie, nicht in Erlösung durch Menschen, sondern in Christus allein. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden, sagt Petrus und Johannes. Und schließlich nochmal ein Rückblick ins Alte Testament. Ein Mächtiger, der es wirklich kapiert hatte und den ich hier vorbildlich finde, war Salomo, als er den Tempel fertig gebaut hatte. Und er hätte sich wirklich mächtig fühlen können. Er war sozusagen der Größte damals, in Israel sowieso, aber auch in der ganzen Region sind Leute zu ihm gekommen, um ihm zuzuhören, weil er die Weisheit hatte, die sonst niemand hatte. Und dann baut er noch diesen gigantischen Tempel, ein einmaliges Bauwerk in dieser Region. Und er sagt bei der Tempeleinweihung in seinem Gebet: Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich. Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? sagt er zu dem Tempel, den er gerade fertiggestellt hat. Ja, und das wünsche ich mir auch für unser Gemeindehaus, so schön wie es ist, dass wir nie unser Haus loben, sondern den, der da drin wohnt und der sich herablässt, um unter uns zu sein. Ja, das ist großartig. Das Gebäude vielleicht auch, und das will ich jetzt nicht in Frage stellen, aber wir müssen bei allem, was wir bauen und tun und schaffen in unserem Leben, immer sehen, wer ist der eigentliche König? Wer ist der, der über allem steht? Und das genau will der Psalm 148 ausdrücken. Und das endet dann mit: Lobt ihn, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen. Ich finde das total schön, dass wir in unserer Gemeinde zusammen Gottesdienst feiern. Und nicht nur, also es war jetzt ein schöner Jugendgottesdienst, bin ich auch voll dafür, das darf auch sein. Oder ein Kindergottesdienst, ja. Das ist auch gut, dass wir das auch aufteilen, aber es ist auch wichtig und schön, dass wir ab und zu und auch regelmäßig gemeinsam feiern und unseren Gott loben, Alte mit den Jungen zusammen. Die alle sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, soweit Himmel und Erde ist. Er erhöht das Horn seines Volkes, alle seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. Das Blümchen heißt übrigens Ehrenpreis oder anders wiedergegeben: Gott sei Lob, Ehr und Preis. Es gab auch mal Botaniker, die sich trotz ihrem Wissen an Gott erinnert haben und dann die entsprechenden Pflanzen zu seiner Ehre benannt haben. Das größte Lob erfüllt sich aber in Jesu vollendeter Gemeinde. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles, so heißt es in der Apostelgeschichte. Denn durch ihn haben wir alle beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist den Zugang zum Vater, so Paulus im Epheserbrief. Das ist die Zielrichtung, dass wir unter unserem großen Gott zusammenfinden, wieder zurück zu ihm finden durch Jesus Christus und ihn miteinander loben und ehren, gemeinsam mit allem, was uns umgibt, ihm die Ehre geben. Amen.